50 Jahre ist es her, da wurde der Palast der Republik eröffnet, Erichs Lampenladen und doch viel mehr als nur dieser Spottname andeutet. Ne? Sitz der Volkskammer, Kulturhaus für Konzerte und Theater, viele Restaurants und Bars, Bowlingbahn, Kunstgalerie. Heute noch in Erinnerung, obwohl ja nur noch Geschichte. Heute steht da ja was anderes, der Nachbau des Berliner Stadtschlosses. Aber darum geht's jetzt.
Der Palast der Republik, 1976 eröffnet, sollte die DDR in neuem Glanz zeigen. Weltoffen und modern. Mit vollautomatischer Bowlingbahn, 13 gastronomischen Einrichtungen und ganz viel Besteck.
Insgesamt haben wir im Palast der Republik 120.700 Besteckteile.
Du kamst dahin und da war immer Leben.
Da war immer Leben, sagt eine Zeitzeugin in der Dokumentation Palast der Republik, Honeckers Traum aus Marmor und Asbest. Die 45-Minuten-Dokumentation von Lutz Pehnert, die läuft heute Nacht, muss man sagen, im Ersten. Die 90-Minuten-Dokumentation des Journalisten und Regisseurs Lutz Pehnert, die läuft dann übermorgen bei uns im rbb-Fernsehen. Jetzt ist er zu Gast. Lutz Pehnert, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Also wir haben gerade eben noch mal gehört, so ein Traumhaus für das Volk. So beginnt Ihre Dokumentation. Was war es denn jetzt wirklich, der Palast der Republik? Für jeden was anderes?
Für jeden was anderes, aber ich glaube, für fast alle, die da hingegangen sind, weil die, die das Haus nicht akzeptiert haben, sind auch gar nicht erst da hingegangen. Aber täglich waren da bis zu 10.000 Leute im Palast. Also hat es schon eine Anerkennung gefunden. Und es war, wenn man so will, ein modernes Volkshaus. Du konntest dort essen, Bowling machen, Jugendtreff war dort und du hattest ein großartiges Konzertangebot. Also man ist nicht dahin gegangen, weil man einen Parteiausweis hatte, sondern man ist dahin gegangen, um eine gute Zeit zu verbringen.
Ja, um Abendessen zu gehen, auch um Party zu machen, weil es gab ja auch eine Menge Bars.
Es gab eine Menge Bars, es gab im großen Saal die Sommerbälle, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Jugendball. Also es gab schon ein richtig großes, fast alltägliches Programm dort.
Aber wenn wir nochmal schauen, ich meine, dieser Spottname Erichs Lampenladen, der kommt ja nicht von irgendwo. Ne? Wurde das Haus, der Palast der Republik, von der Bevölkerung angenommen? Eher mit Distanz, eher mit Spott, eher ein bisschen skeptisch oder wie?
Also Gregor Gysi sagt ja in dem Film, wenn etwas einen Spott oder Spitznamen bekommt, dann ist es eigentlich angenommen. Und Erichs Lampenladen passt ja insofern war es auch ein Traumhaus, weil einerseits da fast 9000 Kugellampen da das Foyer beleuchten, andererseits Ost-Berlin ja nicht die am hell beleuchtesten Stadt war. Da fiel der Palast der Republik schon enorm auf. Und insofern war es auch ein Traumhaus, weil der Palast allein schon in seiner Ausstattung etwas bot, was in dieser Mangelgesellschaft DDR ja nicht so üblich war. Also Marmor aus Italien, Parkettholz aus Kanada, Armaturen aus Dänemark. Ohne den Klassenverein wäre das alles nicht zu machen gewesen.
Ja, aber wissen Sie, Lutz Pehnert, das hat auch eine Kehrseite. Also ich war zweimal im Palast der Republik, einmal als Kind, einmal als Jugendlicher. Da gab es irgendeine FDJ-Veranstaltung Anfang der 80er Jahre und da waren wir halt auch im Palast der Republik. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt, weil für mich, weiß ich noch, weil für mich war das irgendwie zu protzig. Irgendwie, ich dachte irgendwie so, was ist das denn? Also es war irgendwie nicht meins, nicht mein Leben, entsprach nicht meiner Wirklichkeit.
Ja, das trifft sich wahrscheinlich mit vielen anderen. Ich glaube, dass man, also ich war da auch und ich bin aber zum Konzert gegangen oder gab die Weinstube, die hatten relativ guten Wein, dann ist man da hingegangen. Die war aber auch nicht protzig, die war klein. Und diese Palastrestaurants, die hatten eine gute Küche, weil die Küche kam ja auch, wurden ja eingekauft aus der ganzen DDR, damit da was Anständiges auf den Tisch kommt. Aber dass man sich da nicht wohlfühlt, ist absolut nachvollziehbar. Wir haben auch den Friseur Frank Schäfer, der ja auch seine Vorher-Nachher-Shows da gemacht hat. Aber der sagt, er wäre da auch nie hingegangen und die Jugendlichen wären da nicht hingegangen. Zumal, wenn sie Punker waren in den 80er Jahren, also die hatten ihre Freizeitangebote in den Hinterhöfen vom Prenzlauer Berg.
Ja, die haben sich sich woanders getroffen, sozusagen. Okay. Ja. Aber wenn wir die andere Seite immer in den Blick nehmen, also die Partei und Staatsführung, ne, die SED, welchen Auftrag hatte der Palast der Republik aus deren Perspektive? Also was wollten die mit dem Bau? Ich meine, die DDR hat Unsummen in die Hand genommen, um dieses Gebäude hochzuziehen und zu erhalten.
Ja. Naja, es sollte schon so eine Art Identifikationsgebäude sein. Also, aber Propagandaveranstaltungen gab es natürlich auch, aber die Parteitage, also es war ja auch ein Kongresszentrum. Ja. Und dann fanden da alle 4 Jahre die Parteitage statt. Am Anfang gab es noch die 1. Mai-Paraden davor. Aber es hat sich, das war, oder dass es die Volkskammer dort tagte, hat niemanden interessiert, weil es war eh so ein Abnick-Parlament. Die Propaganda und der Pop, das Spektakel, die haben sich eigentlich kaum berührt. Das waren zwei verschiedene Geschichten, die zwar irgendwo dann gleichzeitig in dem Haus stattfanden, aber sich eigentlich auch aus dem Wege gegangen sind. Wenn der Parteitag war, war der Palast für den Rest der Bevölkerung geschlossen.
Ja, da wäre vielleicht auch gar nicht das Interesse gewesen, da hinzugehen. Okay, nun kommen Sie ja aus einer besonderen Familie. Ne? Ihr Vater, Horst Pehnert, war unter anderem stellvertretender Kulturminister in der DDR. Wie war denn das? Also war das ein Thema in der Familie, so nach dem Motto irgendwie, du musst doch aber, Junge, du musst doch sehen, dass das das tollste Gebäude der Welt ist? Oder war das kein Thema bei Ihnen?
Das war natürlich kein Thema, weil so haben selbst Funktionäre, in dem Fall mein Vater, nicht gesprochen, dass ich sozusagen aus irgendeinem Klassenbewusstsein da dieses Gebäude besuchen muss. Ich glaube, dass viele da hingegangen sind, um einfach zu sehen, was das da ist. Und dann, je nachdem, etwas wahrgenommen haben, was zu ihnen passte. Viele haben ja sich auch die Gemälde, die da ausgestellt worden sind, angeguckt. Und da waren ja auch gute Sachen dabei von Walter Matthäer und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Besondere war natürlich diese Multifunktionalität. Also essen gehen, Katja Epstein sehen, Bowlingbahn, Jugendtreff, so.
Da Sie Katja Epstein ansprechen, im Palast der Republik sind viele Stars aus dem Westen, also aus der Bundesrepublik, aufgetreten. Und war der Palast der Republik ein Ort, wo so ausgetestet wurde, was geht? Also wo in der DDR ausgetestet wurde, was geht? Udo Lindenberg musste sich reinsingen, Bab durfte nicht, ja, weil sie zu kritisch waren. Also ist der Palast der Republik so ein Grenzort?
Nee, da wird er überschätzt, weil... Grenzort war genauso Friedrichstadtpalast oder andere Orte. Der hatte eben diesen großen Saal, bis zu 5000 Leute. Und dadurch war er prädestiniert auch für Weststars, weil alle wollten ja dahin. Bab durfte da nicht auftreten, weil die einen Tag vorher so ein Lied veröffentlicht hatten. Und da haben die Veranstalter gesagt, nee, so nicht. Und Udo Lindenberg hat für meine Begriffe damals sehr diplomatisch da agieren müssen, um seine Fans nicht zu verprellen. Andererseits dort sozusagen so mit dem Auftritt seine Tournee klar zu machen, die ihm ja dann wieder abgesprochen wurde, weil man, Bab war ein Sicherheitsrisiko, danach war es Udo Lindenberg plötzlich auch.
Oh, okay, verstehe. Na, ich fand diesen Sonderzug nach Pankow auch schon so ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen, von Udo Lindenberg, das Lied, ne, weil es also hatte so ein bisschen was, nichts ist nicht böse gemeint, aber so ein bisschen was von Ranwanzen, muss ich ehrlich, tut mir leid, muss ich wirklich so sehen. Wie war das für DDR-Künstlerinnen und Künstler? Wollten die in den Palast der Republik oder wollten sie das lieber nicht, weil dann galten sie als staatsnahe Künstlerin? Wie war das? Also für die DDR-Kulturszene selbst.
Also ich muss mal sagen, alle sind dort aufgetreten. Mhm. Also es gab nicht das Ding, der Palast ist, wenn wir da auftreten, sind wir jetzt staatsnah. Dann hätten sie auch nirgendwo anders auftreten müssen, weil alles war ja irgendwie staatlich organisiert. Und wir hatten Rock für den Frieden, vorhin haben wir Silly gehört. Mhm. Die waren da, Santana war da, Milva war da. Also niemand, für alle war es eine Möglichkeit aufzutreten. Und wie gesagt, das Publikum natürlich bei manchen Veranstaltungen, wie es auch so in der DDR üblich war, wurden Karten über die Betriebe verteilt. aber es war jetzt kein Bonzenpalast.
Ja. Auf jeden Fall hat der Palast viele, viele Spuren hinterlassen bei den Menschen in der DDR und viele Verletzungen hinterlassen dann ab 1990. Dann dieser jahrelange Stillstand, diese offene Wunde mitten in der Stadt, wo man dachte, wann fällt das Ding eigentlich von alleine mal zusammen? Es sah eigentlich über die Jahre immer schlimmer aus. Dann der Abrissbeschluss und dann tatsächlich ab 2006, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann der tatsächliche Abriss. Wie würden Sie diese Phase beschreiben des Palastes? War ja düster, dunkel?
Der war düster und dunkel und vor allem muss man sagen, der damals noch Marx-Engels-Platz, inzwischen wieder Schlossplatz, das ist ja das Herz von Berlin. Das war ein Unort, weil ja auch vor dem Palast diese riesengroße Freifläche war, wo dann irgendwie ein bisschen Karussell dann davor gestellt wurde, was die Sache nicht besser machte. Es gibt letztendlich, kann man auch sagen, es geht um einen Kulturkampf zwischen Ost und West. Dass eine neue Hauptstadt der Bundesrepublik, also die Regierungsumzug fand ja dann statt, nicht den Palast sozusagen als Auszeichnung ihrer Hauptstadt haben will, ist verständlich. Gregor Gysi sagt in dem Film, das Haus war mehr als nur ein Haus, aber es war kein Symbol. Zum Symbol wurde es erst sozusagen mit der Idee für den Abriss. Und lange hat die Bundesrepublik auch nicht gewusst, oder die Entscheider, was man nicht nur mit dem Gebäude, sondern auch mit dem Platz macht. Ja? Und letztendlich hat man sich dann für das Humboldt-Forum entschieden, was ja wo eine Expertenkommission aus Architekten, Stadtplanern und so weiter diese Empfehlung an den Bundestag gegeben hat. Und der Bundestag hat dann mehrheitlich dafür entschieden. Und natürlich waren im Bundestag auch mehrheitlich westdeutsche Abgeordnete. Dann ist es klar. Witzig ist, wenn man heute da am Humboldt-Forum vorbeigeht und Jugendliche fragen würde, hey, wie alt ist denn das Gebäude? Dann würde ich sagen, naja, 300 Jahre. Und dann sage ich mal, okay, so verschwindet Geschichte.
Ja, genau, so verschwindet Geschichte. Also so ein bisschen die Enttäuschung, die damit einhergeht, dass der Palast so sang- und klanglos über die Jahrzehnte erst ruiniert und dann abgerissen wurde. Die Enttäuschung ist durchaus nachvollziehbar. Kurz zum Schluss, haben Sie einen ungefähren Eindruck, mit wie vielen Menschen Sie gesprochen haben für Ihre Dokumentation, wie viele das waren, um ein Zeitdokument über den Palast der Republik zu erstellen?
Na, ich habe, glaube ich, exakt 9 Protagonisten.
Ah.
Ja, nicht mehr. Also es gibt zum Beispiel ein paar sicher noch, die aus dem Archiv heraus sprechen, wie Katja Epstein zum Beispiel. Nein, also die Recherche war schon sehr umfangreich, aber du brauchst jetzt noch nicht noch den Kellner zum Kellner zum Kellner. Also man hat schon geguckt und ich fand die alle gut. Also wir hatten tolle Gespräche, war beeindruckend.
Ja, ja. Zeitzeugen sind auch mit dabei, Zeitzeugenaufnahmen sind dabei aus den 70er und 80er Jahren, 80er Jahre vor allem, würde ich mal sagen. Lutz Pehnert, Sie wollten noch was sagen?
Ich wollte mich nur bedanken.
Ich wollte Ihnen recht geben. Danke. Ach, dass ich das mal erleben darf. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Lutz
Pehnert. Ich danke auch.
Für den Besuch im Studio. Der Journalist und Autor Lutz Pehnert zu Gast auf Radio 3. Das erste zeigt seine Dokumentation Palast der Republik, Honeckers Traum aus Marmor und Asbest. Heute Abend um 23.50 Uhr, ein bisschen spät, finde ich. Deswegen ist es ganz gut, dass wir vom RBB die 90-Minuten-Fassung übermorgen am Mittwoch schon um 20.15 Uhr zeigen.